ARD.
Schön, dass ihr dabei seid. Der Weltspiegel-Podcast heute mit einer Sonderfolge zum Kriegsende in Gaza. Wir fragen, gibt's wirklich dauerhaften Frieden, so wie ihn Donald Trump gestern verkündet hat?
We ended the war in Gaza and really on a much bigger basis created peace. And I think it's going to be a lasting peace, hopefully an everlasting peace.
Frieden oder wird's doch nochmal richtig schwierig auf dem Weg dahin? Ihr hört den Weltspiegel-Podcast für alle, die die Welt ein Stück besser verstehen wollen. Tja, Israel und die Hamas haben sich geeinigt. Die Waffen sollen schweigen. Hamas hat den Gaza-Krieg für beendet erklärt. Was das bedeutet und was jetzt vielleicht kommt, darüber sprechen wir heute im Weltspiegel-Podcast. Wir schalten nach Tel Aviv zu unserem Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler, der uns sicherlich erklären wird, was jetzt kommt und wo noch die Knackpunkte liegen bei dieser Einigung. Und freue ich mich auch sehr drauf. Wir sprechen mit der Nahost-Expertin Bente Scheller von der Böll-Stiftung in Berlin, die uns erklären wird, wie lang der Weg zum Frieden im Nahen Osten tatsächlich noch sein könnte. Fangen wir an in Tel Aviv mit Jan-Christoph Kitzler. Hi Jan.
Hallo.
Tja, heute, gestern, wenn du durch die Straßen von Tel Aviv gehst, die israelischen Fernsehnachrichten guckst, vielleicht hast du mit Nachbarn gesprochen. Wie ist die Stimmung gerade in Israel angesichts dieser Friedenslösung?
Na, man sieht das den Menschen schon an, dass es jetzt wirklich Hoffnung gibt, gute Laune. Ich war gestern hier abends auch noch auf einem Platz hier mitten in Tel Aviv, der ist umgewidmet worden, der heißt der Platz der Geiseln. Da haben sich jetzt 2 Jahre lang die Menschen getroffen, die haben da zusammen gehofft, getrauert, gefeiert manchmal, wenn Geiseln freigelassen wurden. Und da war gestern richtig Feierstimmung. Das war dann schon auch wieder ein bisschen komisch, weil das haben mir dann auch Menschen dort gesagt. Die fanden das auch so ein bisschen strange, ehrlich gesagt. Weil erstens hatte da zu dem Zeitpunkt die israelische Regierung noch gar nicht zugestimmt, dass man diesen Deal mitgeht. Und die fanden das ein bisschen verfrüht. Aber die andere Frage ist eben, wenn die Geiseln jetzt freigelassen werden, das ist ja jetzt so, dass es kommt. Wir rechnen Montag, Dienstag damit. Dann wird das ja nicht nur Freude sein, sondern auch Trauer. Die meisten der Geiseln, die freikommen, wahrscheinlich 27, vielleicht sogar noch mehr, die sind ja tot. Die sind im Gazastreifen als Leichen und werden übergeben und dann müssen die Familien trauern. Und deswegen fanden die Menschen gestern auch, naja, Feierstimmung ist ganz gut, aber vielleicht auch so ein bisschen unpassend. Das war so ein bisschen die Stimmung. Also die Menschen trauen dem Frieden noch nicht so ganz. Gleichzeitig kommen jetzt alle Geiseln frei und das ist eine sehr gute Nachricht und das lässt die Menschen auch hoffen, dass der Krieg jetzt wirklich richtig endet.
Weiß man eigentlich irgendetwas über den Verbleib der Geiseln, wo die sich im Moment aufhalten?
Nee, das weiß man nicht. Das hat die Hamas nicht bekannt gegeben. Es wird jetzt im Hintergrund natürlich daran gearbeitet, dass die übergeben werden können. Es soll diesmal so sein, bei den letzten Geiselübergaben gab es ja ziemlich martialische Darstellungen. Da wurden die auch nochmal zur Schau gestellt, vorgeführt. Da hat die Hamas sich nochmal als starke Macht gezeigt. Das soll jetzt alles nicht passieren. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz ist sicher wieder eingebunden und macht dann die Übergabe vom Gazastreifen an die israelische Armee. Am Montag, so ist jetzt der Zeitplan, das kann sich alles noch ändern, sollen erstmal die Lebenden übergeben werden und dann am Dienstag wahrscheinlich die toten Geiseln. Da gibt es noch eine kleine Komplikation. Die Hamas hat gesagt, sie weiß bei einigen Geiseln, die tot sind, gar nicht, wo die sind. Das heißt, es könnte sein, dass die unter Trümmern liegen, dass man die nicht findet. Da soll jetzt tatsächlich so eine Taskforce arbeiten, dass die auch geborgen werden können im Gazastreifen. Aber das kann sich noch länger verzögern.
Das heißt, für die Angehörigen der Geiseln im Moment immer noch bangen und hoffen, kann man das so sagen?
Das kann man so sagen, ja. Es kann wahrscheinlich sein, dass jetzt in den nächsten Stunden dann auch Namen durchsickern, dass die Familien informiert werden. Aber es gibt tatsächlich jetzt, wo wir reden, Menschen, die nicht wissen, ob ein Angehöriger, ein Vater, ein Bruder, ein Sohn, ob die noch am Leben sind. Das ist jetzt in diesen Stunden das Furchtbare, dass die Leute da keine definitive Sicherheit haben. Die Sicherheit, die gibt es dann wirklich erst, wenn die Geiseln übergeben werden, lebend oder tot. Und ich glaube, dass einige Familien jetzt immer noch hoffen, die denken, naja, vielleicht kommt der ja lebend raus, vielleicht stimmt das nicht, was wir ahnen, dass die dann auch schlechte Nachrichten bekommen und dann eben trauern müssen, beerdigen müssen, die Menschen zu Grabe tragen. Aber die Familien, mit denen ich rede, die schon wissen, dass oder die glauben, dass ihre Geiseln tot sind, die sagen, auch das ist wichtig für uns. Wir müssen die Körper bekommen, wir müssen einen Ort für die Trauer finden. Das bedeutet den Familien sehr viel und insofern ist das dann in aller Trauer dann doch wieder eine einigermaßen gute Nachricht.
Mhm. Jan, du bist in Tel Aviv, das Studio ist in Tel Aviv, aber natürlich, ihr habt Mitarbeiter in Gaza. Du hast sicher mit ihnen gesprochen. Was waren eigentlich deren erste Worte?
Na, da war auch Freude. Da sind Menschen auf die Straße gegangen. Die Menschen haben gesagt, endlich hört das Ganze auf. Es gibt wirklich Hoffnung und man dankt da auch Donald Trump, ehrlich gesagt, für seinen Einsatz, für den Druck, den er gemacht hat. Das sehen die Menschen schon und die hoffen natürlich jetzt erstmal die Hoffnung dieser Menschen ist natürlich erstmal sehr kurzfristig. Da geht es ums Überleben. Also da geht es darum, wo kann ich jetzt mein Zelt aufbauen? Kann ich wieder dahin zurück, wo ich mal gelebt habe? Was steht da noch? Wird das wieder aufgebaut? Wie bekomme ich jetzt erstmal Essen, Trinken? Wie werde ich medizinisch versorgt? Das alles soll sich jetzt ja auch verbessern. Das ist Teil des Deals, dass also Hilfsgüter im großen Stil jetzt reinkommen in den Gazastreifen. Und das haben wir ja gesehen im Januar bei der letzten Waffenruhe. Da sind dann ganz schnell viel mehr Hilfsgüter reingekommen in das Gebiet. Und das hat dann die Lage schlagartig verbessert. Und das kann jetzt natürlich, wo der Krieg definitiv enden soll, nochmal in viel größerem Maße stattfinden. Und das macht den Menschen im Gazastreifen natürlich Mut und Hoffnung. Und letztendlich auch die Nachricht, das ist ja auch festgelegt, dass sie nicht vertrieben werden sollen. Auch das war ja im Gespräch, das hat Israel, haben israelische Militärs gesagt. Da ging es um die massenhafte Vertreibung von Menschen aus dem Gazastreifen. Das soll nicht passieren, das will Donald Trump offenbar nicht. Und das ist auch festgehalten, die Menschen sollen im Gazastreifen eine Zukunft haben. Und das wollen sie natürlich, obwohl dort alles flächendeckend zerstört ist und jetzt Jahre des Wiederaufbaus vor ihnen.
Die militärischen Einsätze sollten ja unverzüglich eingestellt werden, hörte man von Benjamin Netanyahu. Aber ich glaube, selbst heute Morgen hat es noch Angriffe der israelischen Armee gegeben. Ist doch noch nicht alles in trockenen Tüchern oder wie muss man das verstehen?
Ja, die Angriffe gab es gestern auch, nachdem die Einigung verkündet wurde. Da war das Argument, naja, wir sind immer noch in einer Kriegsphase. Israels Truppen sind nicht mehr vorgerückt, aber die haben gesagt, wir greifen immer noch da an, wo wir uns bedroht fühlen. Und das war in manchen Fällen nach israelischen Angaben der Fall. Deswegen sind dort auch noch Menschen getötet worden. Es gab am Nachmittag noch einen schlimmen Angriff auf ein Gebäude, wo dann Menschen unter den Trümmern lagen, offenbar auch Zivilisten nach palästinensischen Angaben. Heute Morgen hören wir auch von Angriffen. Die hängen offenbar zusammen, so erklärt es zumindest die israelische Armee, mit dem Rückzug der israelischen Truppen. Das hat er jetzt auch begonnen. Der soll bis zum Mittag abgeschlossen sein. Dann sollen die Truppen bis zu einer sogenannten gelben Linie sich zurückgezogen haben. Das ist ein Gebiet von immer noch 53%, das die israelische Armee dann kontrolliert weiterhin. Aber dahin sollen sie sich zurückziehen und auf diesem Rückzug, da gibt es offenbar Angriffe, so heißt es, Luftangriffe, aber auch Granatenbeschuss, wenn israelische Truppen auf dem Rückzug sich bedroht fühlen. Und deswegen ist die Lage immer noch sehr heikel. Dieser Rückzug der Truppen soll bis zum Mittag abgeschlossen sein. Dann hoffen wir, dass die Waffen tatsächlich schweigen.
Netanyahu hat ja immer gesagt, Kriegsziel ist die Befreiung der Geiseln, aber auch die Zerstörung der Hamas. Würdest du sagen, Israel hat beide Kriegsziele erreicht?
Zumindest hat das die israelische Regierung jetzt bekannt gegeben. Also Minister haben sich geäußert, die haben gesagt, wir haben unsere Kriegsziele erreicht. Das ist natürlich jetzt, wenn man sich die Kriegsziele, wie sie monatelang, jetzt über 2 Jahre lang verkündet wurden, ist das natürlich falsch. Also die Zerschlagung der Hamas, die ist nicht passiert. Die Hamas ist weiter da. Die Hamas hat auch Waffen. Die Hamas hat eine Führung, die zum Teil im Ausland sitzt. Da haben natürlich Kritiker schon lange gesagt, also dieses Kriegsziel ist im Grunde genommen nicht zu erreichen, weil die Hamas ja nicht nur auf den Gazastreifen beschränkt ist. Ich glaube, das realistische Kriegsziel, was Israel hatte, und das hat Netanyahu, der Premierminister, ja auch immer gesagt, ist, es muss sichergestellt sein, dass keine Gefahr mehr aus dem Gazastreifen für Israel ausgeht, nach dem 7. Oktober, diesem furchtbaren Terrorangriff. Und ich glaube, dieses Ziel, das hat man schon erreicht. Die Hamas ist militärisch am Ende und geschwächt. Und tatsächlich ist Israel jetzt in weiten Teilen des Gazastreifens militärisch präsent. Es gibt Pufferzonen, die kontrolliert werden. Es wird auch im Süden kontrolliert, ob Waffen wieder reinkommen in das Gebiet. Das wird alles noch ausgeweitet, diese Kontrolle. Und das soll auch Bestandteil künftiger Mechanismen sein. Also dieses Ziel ist erreicht, aber die Hamas ist weiter da. Und die Hamas kann natürlich jetzt auch die Situation nutzen, sich wieder neu aufzubauen, wahrscheinlich mit Unterstützung von Ländern wie Katar.
Teil dieses Deals ist auch, dass Israel palästinensische Gefangene freilassen will, darunter auch schwere Straftäter. Wie kommt das in Israel an? Gibt es da nicht die Sorge, dass genau das auch die Hamas wieder stärken könnte?
Die Sorge gibt es natürlich und darüber gibt es auch hier eine Diskussion. Es gibt Widerstand von den rechtsextremen Koalitionspartnern von Benjamin Netanyahu. Es heißt hier, diesen Deal musste man eingehen. Das war ja schon Teil dieses ersten Trumps-Plans, des 20-Punkte-Plans, der beim letzten Besuch von Benjamin Netanyahu im Weißen Haus verkündet wurde. Da stand eben das auch schon drin, dass 250 Palästinenser freigelassen werden sollen, die lebenslange Haftstrafen verbüßen. Und wenn man dann weiß, es gibt insgesamt nur 280 von diesen Menschen, dann kommt da der Großteil frei. Da wurde trotzdem noch gerungen bis zum Schluss um die Namen. Wer ist dabei? Da gibt es Namen, die den Palästinensern sehr wichtig sind. Zum Beispiel Marwan Barghouti, das ist einer, der große Popularität genießt, der wahrscheinlich nicht freigelassen wird, der im Gefängnis bleibt. Aber natürlich sind auch Leute dabei, die zur Hamas gehören und die dann auch im Ausland wieder Teil der Hamas-Elite sein können und den Wiederaufbau der Hamas irgendwie auch mitgestalten können. Das ist natürlich eine Gefahr und das wird auch in Israel sehr, sehr kritisch gesehen. gesehen. Aber viele Menschen sagen, um diesen Deal zu erreichen, um den Krieg zu beenden, um alle Geiseln frei zu bekommen, musste man auch diese Kröte schlucken. Sicher ist, diese Leute, die da freigelassen werden, also diese lebenslang Verurteilten, da sagen die Palästinenser auch, das sind zum Teil auch politische Gefangene, nicht nur sozusagen Terroristen wie aus israelischer Seite, da gibt es eben auch unterschiedliche Lesarten. Und man muss sich schon genau angucken, auch was sie dann gemacht haben jeweils. Aber die werden in der Regel nicht in palästinensische Gebiete gebracht, sondern in der Regel gehen die ins Ausland, zum Beispiel nach Katar oder in die Türkei. Die sollen also weit weg.
Jan, wir sprechen hier am Freitagmorgen. Wie geht's denn jetzt weiter? Wie ist der Fahrplan fürs Wochenende, für die nächsten Tage?
Der ändert sich immer wieder so ein bisschen. Also zurzeit läuft gerade der Rückzug der israelischen Truppen. Der ist wahrscheinlich bis zum Mittag abgeschlossen. Dann schweigen die Waffen und dann tickt die Uhr. Dann geht eine Zeit von 72 Stunden, so ist es festgelegt, beginnt dann, in der die Vorbereitung der Freilassung der Geiseln und dann auch der Freilassung von Palästinensern aus den Gefängnissen und Lagern laufen soll. Die rechnen damit, dass die Geiseln am Montag die Lebenden freigelassen werden und am Dienstag die toten Geiseln. Aber wie gesagt, auch nicht alle wahrscheinlich, weil eben ein paar von denen noch gesucht werden. Aber das ist das, was jetzt passieren soll. Damit dieser Zeitplan so stimmt, darauf deutet hin, dass Donald Trump selber jetzt hier in die Region kommen will. Der will am Sonntag fliegen und dann am Montagmorgen soll er ankommen. Das heißt, der will natürlich dann auch Bilder produzieren, wo er idealerweise mit überlebenden Geiseln zu sehen ist, wo er sich als der Dealmaker, der den Frieden in den Nahen Osten gebracht hat, präsentieren kann. Der wird eine Rede halten, auch in der Knesset, im israelischen Parlament, und wird sich auch hier nochmal feiern lassen von den Israelis für das, was er getan hat, und reist dann auch weiter nach Kairo. Das ist auch geplant, nach allem, was wir wissen. Aber das kann sich eben noch so ein bisschen ändern. Das ist so ein bisschen der Plan, und gleichzeitig parallel laufen im Hintergrund natürlich schon Gespräche über den Wiederaufbau, über die Verbesserung der humanitären Lage im Gazastreifen und wie es politisch weitergeht. Die Hilfsgüter, die sollen jetzt auch schon sehr, sehr schnell in großer Zahl reinkommen.
Werden sicherlich ausgesprochen ereignisreiche nächste Tage, und du und deine Kolleginnen und Kollegen im Studio werden sie für uns begleiten. Danke dir sehr fürs Gespräch, Jan-Christoph Kitzler aus Tel Aviv.
Danke dir, tschüss.
Gucken wir mal nach Berlin zu Bente Scheller, Nahost-Expertin der Böll-Stiftung. Sie hat viele Jahre in der Region gelebt. Mit welchen Gefühlen haben Sie die letzten Stunden beobachtet?
Ich habe es natürlich mit Bangen und mit Spannung verfolgt. Ich erlaube mir auch einen gewissen Optimismus, weil das, was jetzt eingeläutet wird, zwar nur eine erste Phase ist, aber es ist auf jeden Fall ein so wichtiger Schritt, dass diese Geiseln jetzt nach Hause zurückkehren können und für die Menschen in Gaza ein Aufatmen, das es in Aussicht steht, dass auch für sie die Situation sich deutlich verbessert.
Viele erhoffen, dass das vielleicht ein historischer Moment sein könnte. Wie bewerten Sie dieses Abkommen grundsätzlich? Ist das ein Wendepunkt oder vielleicht auch nur ein taktischer Stillstand?
Es ist zumindest eine Zäsur, und das ist schon mal wichtig, denn so katastrophal wie die Lage in Gaza ist, ist das absolut notwendig, dass jetzt Ruhe einkehrt, dass die humanitäre Versorgung auch wieder stattfinden kann. Dementsprechend denke ich, es ist ein wirklich, wirklich wichtiger Moment. Wünschenswert wäre natürlich, wenn auch langfristig daraus etwas würde, was ein friedliches Zusammenleben Israels und Palästinas nebeneinander ermöglichen würde, aber das steht in diesem Plan so ja noch nicht drin.
Was sagt dieser Deal Ihrer Meinung nach über das aktuelle Kräfteverhältnis zwischen Israel und der Hamas aus? Wer hat in Ihren Augen in diesen Gesprächen die stärkere Position gehabt?
Israel hat hier ganz klar die stärkere Position, nicht zuletzt, weil sie in Trump natürlich auch einen sehr wichtigen Unterstützer haben. Hier muss man allerdings sagen, wäre es zu früheren Zeiten unter anderen Präsidentschaften so gewesen, dass es wirklich eine klare Unterstützung ist, hat Präsident Trump doch jetzt auch erheblichen Druck ausgeübt. Also so gewillt war Israel eigentlich nicht, hier auf diesen Deal einzugehen, aber mit dem entsprechenden Druck von Trump ist es schon klar. Wenn wir in den Deal schauen, da sehen wir viele Lücken, viele Leerstellen, und da bleiben sicherlich auch für Israel weitere wichtige Fragen ungeklärt. Ich denke aber, noch mehr haben die Palästinenser hier das Nachsehen, denn vieles, was sie betrifft, steht hier entweder überhaupt nicht drin, eine langfristige Lösung, oder es bleibt unzureichend, gerade was ihre Selbstbestimmung betrifft, denn hier kommen viele Elemente rein, die eher auf eine Fremdbestimmung im Gazastreifen hinauslaufen und die auch die Teilung zwischen Gaza und dem Westjordanland weiter zementieren.
Sie haben es schon gesagt, es wurde enorm Druck ausgeübt. Katar, Ägypten, die USA, vor allem Donald Trump. Es wurde vermittelt, gedroht, versprochen. Wenn Sie auf die Verhandlungen schauen, wer hat hier tatsächlich den Ausschlag gegeben, dass es überhaupt zu einer Einigung kam? War das Donald Trump?
Ja, das denke ich ganz klar. Denn es ist bei seinem Auftreten wirklich kein Zweifel daran, wenn er droht, dann ist er auch bereit, das umzusetzen, ob es nun strategisch klug ist oder nicht. Dementsprechend denke ich, sein Wort hat hier ein besonderes Gewicht.
So ja auch unverhohlen damit zu drohen, dass es andernfalls zu krassen militärischen Aktionen kommt, wie es Donald Trump getan hat. Was würden Sie sagen, ist das Teil von Diplomatie? Hat es das immer schon gegeben oder ist es ihr Ende?
Wir haben solch eine Diplomatie, denke ich, noch nicht gesehen, auch wie öffentlich diese Drohungen ausgestoßen werden. Dementsprechend glaube ich, das ist etwas ganz Neues. Inwieweit das gut ist, da bin ich zögerlich. Natürlich ist es wunderbar, dass jetzt dieser Deal zustande kommt. Und da sollte man vielleicht erstmal gar nicht so sehr nach dem Wie fragen. Aber ich denke, gleichzeitig ist dieses beherzte Auftreten, das ja auch überhaupt nicht mehr an rechtliche und politische Zusammenhänge gekoppelt ist, schwierig. Und ich glaube auch, dass hier Forderungen in diesem Plan stehen, die ebenfalls sehr unüblich sind. Hier wird ja eigentlich von der Hamas gefordert, dass sie nicht nur von der Macht lässt, sondern dass sie künftig definitiv keine Rolle mehr spielen wird, dass sie auch sich entwaffnet. Und das ist etwas, was unüblich ist, wo eigentlich auch klar ist, eigentlich kann keine Organisation auf so etwas wirklich eingehen.
Was denken Sie, ist das Abkommen eher Ausdruck von Erschöpfung oder ist das politisches Kalkül oder anders gefragt, wie ehrlich ist der Wille zum Frieden auf beiden Seiten?
Ich glaube, dass für beide Seiten ganz wichtige Dinge auf dem Spiel stehen, die jetzt auch erreicht werden. Für die israelische Regierung war die Geiselfrage zwar nicht immer Priorität, aber den Druck aus der eigenen Bevölkerung hat sie durchaus gespürt. Da gab es ja riesige Demonstrationen, immer wieder auch Kritik und Empörung von Angehörigen darüber, dass 2 Jahre lang sich dort nichts getan hat, dass vorherige Chancen auch verpasst wurden. Deswegen glaube ich, dass es für Israel ganz, ganz wichtig ist, dass dieser erste Punkt jetzt gelöst ist. Für die Bevölkerung in Gaza ist absolut wichtig, dass es zu einem Einhalten der Waffenruhe dann auch kommen wird. Noch zeichnet sich das gar nicht ab. Es gibt auch keine offizielle Ankündigung, wann die in Kraft tritt. Aber diese grauenhafte humanitäre Katastrophe und die zusätzlichen täglichen Bombardierungen, das ist eine wahnsinnige Belastung. Und wenn das jetzt erstmal innehält, ist es auf jeden Fall wichtig.
Es gibt eine Einigung. Sie haben die Geiseln angesprochen, die Angehörigen. Für Sie ist das Grund zu ganz großer Freude. Lassen wir uns mal auf Netanyahu schauen und seine Regierung. Was bedeutet dieser Deal für Israel innenpolitisch und vor allem für Netanyahu und seine Regierung?
Ich denke, dass dieses Thema der Geiseln so wichtig ist, dass Netanyahu davon profitieren wird, wenn jetzt tatsächlich alle Geiseln zu ihren Familien zurückkehren können. Und diesen Rückenwind kann er brauchen. Er hat ja zwischendrin auch immer wieder um seine eigene Regierung fürchten müssen. Und ich denke, hier geht er auf jeden Fall ganz gestärkt raus. Gleichzeitig sind ja nicht alle Kabinettsmitglieder einverstanden gewesen mit diesem Plan. Die rechtsextremen Minister der Regierung wollten eigentlich keine Verhandlungen, sondern wollten diesen Krieg so weiterführen, bis die Hamas militärisch zerschlagen ist. Und dementsprechend haben wir hier Uneinigkeit, aber eine, bei der ich denke, Netanyahu jetzt stark genug ist, um das auch zu überstehen. Einige sagen auch, dass er vielleicht mit diesem Rückenwind, den er aus diesem positiven Moment gewinnt, dann in Neuwahlen gehen könnte.
Auch die Menschen in Gaza können jetzt aufatmen, aber es gibt ja noch eine ganze Reihe von Punkten, die nicht gelöst sind. Sie haben das gerade schon angesprochen. Vielleicht können Sie noch mal zusammenfassen, was sind für Sie im Moment die noch ganz großen Brocken bezüglich Gaza, vielleicht auch Westjordanland und was die Hamas betrifft?
Bei Gaza selbst denke ich, dass eines der Probleme ist, dass nicht geregelt ist, in welchem Ausmaß und in welchem Zeitplan der Abzug des israelischen Militärs stattfinden soll. Da gibt es so eine sehr grobe Karte, da sind mehrere Linien eingezeichnet. Aber auch wenn wir uns anschauen, was ganz am Ende erreicht sein soll, bleiben bestimmte Gebiete des Gazastreifens eine Pufferzone. Angesichts dessen, wie klein dieses Territorium ist, ist selbst ein kleiner Gebietsverlust hier ein Problem. Wenn eben wir daran denken, dass auch die Selbstversorgung in Gaza zuvor nur sehr prekär möglich war, weil es zum Beispiel kaum landwirtschaftliche Flächen gab. Also das ist ein wirkliches Problem. Ein zweites Problem ist die Teilung, die es zementiert, denn Gaza soll ja zunächst einmal von Technokraten, von palästinensischen Technokraten, quasi gemanagt werden, unter aber internationaler Aufsicht. Ein Friedensrat, dem US-Präsident Trump vorsitzen soll, dem auch der ehemalige britische Premierminister Tony Blair angehören soll. Die sollen hier die Oberaufsicht führen, was auch wirklich etwas Koloniales und sehr Fremdbestimmtes hat. Die palästinensische Autonomiebehörde, die hat Freude bekundet über diesen Deal, aber für sie ist hier erstmal gar keine Rolle vorgesehen. Da heißt es, sie möge sich reformieren. Das ist sicherlich auch dringend notwendig. Aber gleichzeitig denke ich, hier haben wir überhaupt keine Perspektive dafür, beide Gebiete unter eine Regierung zu bringen. Ganz klar hat sich Netanjahu auch immer wieder innenpolitisch geäußert, dass er einen palästinensischen Staat nicht akzeptieren wird. Langfristig ist das eine düstere Perspektive und auch eine, die so den Friedensgeist vielleicht trüben könnte. Denn wenn es für die Palästinenser keine Aussicht darauf gibt, zeitnah ein selbstbestimmtes, souveränes Dasein zu führen, dann entmutigt das genau die progressiven demokratischen Kräfte, die wir eigentlich ja stärken müssten. Und das ist sehr, sehr hakelig. Und letztlich denke ich, wir haben auch für die humanitäre Situation nicht die Details geklärt, die es eigentlich bräuchte. Es soll eine humanitäre Offensive geben. Ich habe auch heute Morgen in den Nachrichten gesehen, dass 150 Lastwagen aus Ägypten Richtung Grenzübergang rollen. Aber das ist natürlich viel zu wenig. Viele Menschen sind so ausgehungert, dass sie medizinische Versorgung brauchen. Im Gazastreifen sind 94% der Krankenhäuser zerstört und nur noch rudimentäre medizinische Versorgung ist nötig. Hier würden wir auch Maßnahmen brauchen, zum Beispiel, dass Palästinenserinnen und Palästinenser zur medizinischen Versorgung rausgebracht werden. Und das habe ich nirgendwo in dem Deal finden können.
Die Hamas hat den Krieg inzwischen für beendet erklärt. Trauen Sie sich eine Einschätzung zu, welche Rolle wird die Hamas in Zukunft spielen?
Ich finde es nach wie vor schwer vorstellbar, dass sie so gänzlich sich im Prinzip ja auflösen wird. Das kann natürlich ganz verschiedene Formen nehmen, dass sie sich transformiert, dass andere Gruppen im Prinzip dann ihre Rolle einnehmen werden. Das ist sehr spekulativ, aber im Prinzip haben wir natürlich eine sehr geschwächte Hamas. Die gesamte militärische Führung, die gesamte politische Führung haben über die Zeit dieses Konfliktes gewechselt und sogar mehrfach, weil eben das gesamte Führungspersonal ausgelöscht wurde. Viele Kämpfer sind auch getötet worden. Nur die Ideologie, die kann man ja mit Waffen nicht bekämpfen, die bleibt. Und dementsprechend denke ich, dieses Problem haben wir auch noch nicht ganz vom Tisch.
Donald Trump hat sich angekündigt, er will in den Nahen Osten fliegen dieses Wochenende. Was würden Sie sagen, was wir in diesen Tagen erlebt haben? Ist das ein lokaler Friedensschluss? Geht es jetzt erst einmal nur um Gaza? Oder könnte das tatsächlich der Auftakt für mehr sein, einen umfassenden Friedensprozess für die Region?
Trump möchte sicherlich einmal die Anerkennung auch vor Ort sich einholen dafür, dass er diesen wichtigen Schritt hier umgesetzt und durchgesetzt hat. Also dementsprechend sehe ich seinen Besuch als eine Suche auch nach Rampenlicht und der Bühne, um eben ihn zu feiern. Ich weiß nicht, ob er danach den langen Atem haben wird, nachzuhalten, was aus dem Plan wird. Da sehe ich ihn eigentlich nicht. Seine Ungeduld und seine Wankelmütigkeit haben wir über die letzten Monate immer wieder erlebt. Dementsprechend glaube ich, dass für Gaza und für Israel und das Westjordanland vieles davon abhängen wird, ob weiterhin politische Kräfte mit Engagement diesen Plan weiter verfolgen. Da könnte Europa natürlich versuchen, sich stark zu machen, aber ohne Druck des US-Präsidenten, fürchte ich, läuft das alles ins Leere.
Donald Trump hat mal von Gaza als die Riviera gesprochen. Das schwingt bei Ihnen auch immer noch mal mit, dass er das damals gesagt hat?
Das schwingt auch in diesem Plan mit. Also da heißt es nicht so, aber so wie der Wiederaufbau dort skizziert wird, der wird ja sehr klar umrissen. Und da spielen eben auch Konsortien eine Rolle. Da ist eben klar, man möchte von Vorzeigestätten des Nahen Ostens hier lernen. Das ist schwer vorstellbar, wenn man sich Gaza anschaut. Das ist auch etwas, wo ich mir nicht sicher bin, inwieweit Palästinenserinnen sich darin sehen in diesen Plänen. Und klar ist auch, die USA sind gerade nicht spendabel, was internationale Hilfen betrifft. Ganz im Gegenteil, da kürzen sie. Und so fürchte ich, wird es ein sehr businessorientierter Wiederaufbau. Und da denke ich, Trump hat auch keinen Zweifel daran gelassen. Wenn er sich für etwas engagiert, möchte er, dass etwas dabei herausspringt, und zwar ganz materiell. Insofern glaube ich, das wird auch eine sehr spezielle Form des Wiederaufbaus, die ihm hier vorschwebt.
Die arabischen Staaten, Europa, auch Deutschland, alle betonen ihre Unterstützung für diese Einigung. Welche Rolle kann Ihrer Ansicht nach Europa jetzt spielen, insbesondere Deutschland, um diesen Prozess weiter zu begleiten?
Wir haben ja schon vom deutschen Außenminister gehört, dass jetzt die humanitäre Situation etwas ist, wo Deutschland sich engagieren möchte und dass Deutschland gemeinsam mit Ägypten eine große Wiederaufbaukonferenz ausrichten möchte. Also da sehe ich Potenzial, aber das funktioniert natürlich nur, wenn auch der politische Rahmen dafür gewahrt ist, wenn überhaupt möglich ist, sich so zu engagieren, wie jetzt vorgesehen. Ich glaube, da wäre wichtig, wenn Europa mit einer Stimme sprechen würde und sich hier gemeinsam einbringen. Die Außenbeauftragte Kaja Kallas hatte ja auch direkt, nachdem der Plan bekannt geworden war, gesagt, dass Europa dahinter stehe und dass es sich aber im Prinzip im Sinne der New Yorker Erklärung von vor 2 Wochen engagieren werde. Damals war in der UN-Vollversammlung ja ein Plan angenommen worden, eine Resolution verabschiedet worden, die von Saudi-Arabien und Frankreich vorangetrieben worden war, die auch genau die Fragen bearbeitet, die in diesem 20-Punkte-Plan umfasst sind, nur eben deutlich detaillierter. Und das wäre etwas, wo Europa mit einer Stimme sprechend sich dahinter stellen könnte, das dann nachzuhalten. Denn so würden ganz viele der Leerstellen, die in Trumps Plan sind, gefüllt werden können.
Europa mit einer Stimme. Hoffen wir drauf. Bente Scheller von der Böll Stiftung in Berlin. Ich danke Ihnen sehr für das sehr spannende Gespräch. Dankeschön. Krieg in Gaza ist zu Ende. Wird das auch langfristig Frieden bringen im Nahen Osten? Ist die große Frage und auch das große Thema im Weltspiegel am Sonntag. Klickt euch rein, ganz einfach zu finden, ab Sonntagabend in der ARD-Mediathek, der Weltspiegel. Und noch diesen Tipp habe ich für euch.
Hallo, ich bin Stefan Niemann. In unserem Podcast Streitkräfte und Strategien erfahrt ihr alles über die Gefahr von Drohnenangriffen und wie Deutschland und die NATO darauf reagieren. Was würde eine zuverlässige Drohnenabwehr eigentlich kosten? Und kann tatsächlich die Bundespolizei Flughäfen und kritische Infrastruktur besser schützen? Die Antworten bei uns. Hört doch mal rein. Streitkräfte und Strategien gibt es in der ARD-Audiothek und überall dort, wo ihr gern Podcasts hört.
Ja, das war's von uns vom Weltspiegel-Podcast, weil gerade so viel so schnell passiert. Einmal gesagt, wir haben aufgezeichnet am Freitag, den 10. Oktober um 12 Uhr. Wenn es euch gefallen hat, liked uns, abonniert uns, sagt's weiter, darüber freuen sich Wiebke Nielsen, Anna Stosch, Udo Schmidt, Philipp Weber und ich, Philipp Abresch.